Also es ist ein Weg, sehr stark von außen, immer weiter, je länger der Abend wird, gegen 10, ich tue mal meine Uhr ab, sonst überziehe ich, immer mehr von außen nach innen. Und damit ist der Weg schon vorgezeichnet, den ich gehen möchte. Vielleicht ein Wort zu meiner eigenen Person, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst. Ich bin mit der Claudia seit 15 Jahren, sind wir jetzt knapp verheiratet, haben zwei Söhne, 11 und 7 Jahre. Ich bin Geigenbaumeister, seit 9 Jahren selbstständig mit einem eigenen Atelier in München. Habe während der Zeit meiner Ausbildung, bis ich die Meisterprüfung gemacht habe, noch ein komplettes Physikstudium reingeschoben, bin also auch Physiker. Und das war immer ein bisschen zum Schock der Professoren, wenn die das mitgekriegt haben und ich mit denen über manches dann geredet und fachgesimpelt habe oder speziell gelöchert habe, Fragen hatte, wenn die dann rausgekriegt haben, dass ich da studiere, nicht um danach als Physiker zu arbeiten, sondern um danach wieder das zu sein, was ich davor auch schon war, nämlich Geigenbauer, und dass ich Physik studiere, um bessere Geigen zu bauen. Da sind die dann zum Teil richtig ins Stottern gekommen. Das hat so ein Weltbild gesprengt, dass jemand einfach da ist, weil ich gesagt habe, ich will Akustik begreifen, ich will die Physik besser begreifen, ich will Messmethoden begreifen, ich möchte eben auf den Grund gehen und möchte eigentlich bessere Geigen bauen dadurch. Also die Physik als ein Werkzeug gebrauchen, um in meinem Beruf, mit dem ich in großer Leidenschaft zu tun habe, nämlich Geigen zu bauen. Gut, also jetzt am Anfang so ein bisschen was zur Geschichte der Geige, zu dem, was wir lernen können. Wenn wir die großen Altmeister des Geigenbaus, die Großmeister des 18. Jahrhunderts anschauen, viele klangvolle Namen, Stradivari, Guarneri, Bergonzi, Montagnana, dann herrscht heute oft so ein bisschen die Ansicht vor, dass diese Meister diese Epoche machenden Werke so ganz aus dem Bauch heraus gearbeitet hätten. Moderne Wissenschaft hätte es ja damals noch nicht gegeben, also das war so eine Bauchangelegenheit, so rein intuitiv. Und dem möchte ich ganz stark widersprechen am Anfang und meinen, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, in welcher Zeit die Geige eigentlich entstanden ist und ihre Entwicklung genommen hat. Wer die Geschichte der Kunst und die Geschichte der Wissenschaft mal beide parallel liest, was unglaublich spannend ist, der kommt mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Geige zu der Überzeugung, dass diese Meister unmöglich sich in ihrer Kunst eingeschlossen haben können, in so ein beschauliches kleines Werkstattkämmerchen und so aus dem Bauch heraus ein bisschen vor sich hingeschnitzt haben. Die haben sich nicht eingeschlossen in ihrer Kunst, sondern waren hochgradig aufgeschlossen für die Wissenschaft und für die Künste ihrer Zeit. Architektur, Naturwissenschaften, Komposition und Malerei. Und diese vier Architektur, Naturwissenschaften, Komposition, Malerei haben die Geige in ihrer Entwicklung eigentlich erst hervorgebracht. Der Klangkörper der Geige, wenn man ihn analysiert, was man heute mit tollen Methoden machen kann, kommt man immer mehr ins Staunen, was für ein hochgradig optimiertes akustisches System die Geige ist. Man kann erkennen, sie hat Monopolresonanzen, nennt man das. Das heißt, sie ist eine atmende Kugel, sie atmet in ihren Resonanzen, in dem Schwingen. Das ist seit 50 Jahren der Traum von ganzen Ingenieursgenerationen, dass sie Lautsprecherboxen bauen, die auch nur annähernd diese Charakteristik haben, solche atmenden Resonanzen, solche monopolartigen Strahler. Die Geige ist seit knapp 500 Jahren so ein Monopolstrahler. Das heißt, es ist ein hochgradig akustisch optimiertes System. Man gerät richtig ins Staunen, wie das möglich war. Diese Entwicklung der Geige, wir werden von der Akustik jetzt am Anfang noch ein paar Dinge sehen, ist nur möglich in einem Milieu der begnadeten Empirie, wie ich das nennen möchte. Die Geigenbauer waren begnadete Empiriker. Sie waren in ihrem Selbstverständnis beides zugleich Künstler und Wissenschaftler. Und das war für sie kein Widerspruch. Kann gar kein Widerspruch gewesen sein in der Renaissancezeit, als das entstanden ist, war für sie Kunst und Wissenschaft sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Also die großen Meister der Geigenbaukunst waren nicht nur Künstler, sondern sie waren empirische Wissenschaftler. Ganz offenkundig, das heißt Empirie, waren sie in der Lage, aus Versuch und Irrtum die richtigen Lehren zu ziehen, aus den Fehlschlägen, dem Irrtum das Richtige zu lernen und durch die Versuche das System immer weiter zu optimieren. Ich denke, das ist wichtig, an der Stelle zu unterscheiden zwischen einem willkürlichen Milieu, zwischen Willkür und Intuition. Das wird oft so ein bisschen gleichgesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Willkür weiß nicht über gut und schlecht und über richtig und falsch. Das ist willkürlich. Die Intuition aber schöpft aus einem riesigen Erfahrungsschatz, der ihr aber bewusst nicht zugänglich ist. Sondern sie hat Erfahrung, schöpft aus dem unbewussten Erfahrungsschatz, das ist Intuition. Man tut das Richtige, ohne zu wissen, warum. Man weiß aber sehr wohl, es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch. Und so ist intuitiv die Geige entstanden, in so einem intuitiven, empirischen Prozess. Die Geige also entstand, da möchte ich ein paar kleine Beispiele machen, in einer Epoche wissenschaftlicher Revolutionen, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der erste Geigenbauer, den wir kennen, Andrea Amati, 1505, geboren, ist in eine Zeit hineingeboren, wo im Bewusstsein der Menschen ein geistiges Erdbeben stattfand. Im Bewusstsein der Menschheit ein Erdbeben, ein Paradigmenwechsel, Kopernikus. Die Erde dreht sich mit allen Planeten um die Sonne. Wir haben es heute früh schon gehabt. Kopernikus, ein neues Zeitalter, schwere Erschütterung des menschlichen Bewusstseins. Diese Zeit, Kopernikus, diese Wendezeit der damaligen, dieses wissenschaftlichen Aufbruchs, der dann eingeleitet wurde, ist die Geburtsstunde der Geige. Ganz zu Recht. Niccolò Amati, der große Lehrmeister, oder zumindest den sehr stark beeinflusst hat von Stradivari, Niccolò Amati, ist noch nicht geboren. Da begründet Johannes Kepler die theoretische Astronomie, die Harmonisis Mundi, die Weltharmonie, hat er es genannt, mit dem dritten Keplerschen Gesetz der Planetenbewegung. Das ist die Geburtsstunde der Geige, diese Zeit, die Keplerschen Gesetze. Sein Zeitgenosse, Galilei Galileo, begründet, muss man eigentlich sagen, die moderne Physik, die moderne Experimentalphysik Anfang des 16. Jahrhunderts, bekommt 1589 einen Lehrstuhl für Mathematik in Pisa. Alles das, die Zeit dieser Mathematik, die Zeit der Wissenschaft, die Zeit der Planeten. Galileo, der die goldenen Regeln der Mechanik begründet. Also alles das, es ist hochgradig empirische und mathematische Wissenschaft plötzlich entstanden. Da beginnt die Geige ins Leben gerufen zu werden in dieser Zeit. Wir können da viele, lasst es mal weg, es ist zu viel, viele Einzelheiten, wir könnten sehr, sehr viele empirische Wissenschaftler dieser Zeit nennen, um so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was wurde eigentlich erfunden zu dieser Zeit. Und aus dieser Geschichte, aus der wir kommen, vielleicht auch Visionen für die Zukunft zu gewinnen. Also unzählige große Wissenschaftler, kleine Dinge auch, der französische Priester Mersenne ist der erste, der 1640 die Schallgeschwindigkeit in Luft gemessen hat. Das heißt, die Priester haben durchaus anscheinend ein erstaunlich wissenschaftliches Interesse gehabt. Er war der erste, der die Schallgeschwindigkeit mit großer Genauigkeit messen konnte, nämlich durch den Vergleich eines Kanonenschusses, indem man den Blitz und den Donner, die Differenz gemessen hat. Hat er also die Schallgeschwindigkeit in Luft gemessen. Man wusste also 1640 Bescheid über diese akustischen Phänomene. Ganz wichtig ist mir aber, und das möchte ich dann gleich noch ein bisschen demonstrieren, da war gerade in großer Hektik hier noch was herzurichten, was ich zu Hause vergessen habe. Ganz wichtig, wesentliche Impulse erhält die Geige durch ihre Auseinandersetzung mit der Kunst ihrer Zeit. Und ich denke, am Beispiel der Geige kann man was ganz fast schon Geistliches erkennen, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Nämlich man kann an der Entwicklungsgeschichte der Geige erkennen, wodurch Entwicklung passiert, wodurch Entwicklungen stattfinden. Entwicklungen im Bewusstsein der Menschheit, Entwicklungen von einzelnen Körpern wie der Geige, von einzelnen Erfindungen, wodurch Entwicklung kommt. An der Entwicklungsgeschichte der Geige erkennt man, zwei Kräfte sind es, die die Entwicklung in Gang bringen. Nämlich Begegnungen und Krisen. Die Begegnungen und die Krisen sind es, was die Entwicklung in Gang gesetzt haben. Und von diesen Begegnungen, man muss sagen, für mich ist es so ein Dreiklang, der Dreiklang zwischen Komposition, Interpretation und Instrumentenbau. Dieser Dreiklang war lebendig zur damaligen Zeit, ein ständiger Austausch zwischen Komponisten, zwischen Instrumentenbauern und zwischen Musikern. Und diese Entwicklung ist heute nicht mehr so da, die ist eigentlich tot, weitgehend. Also es ist, passiert nicht, dass ein Komponist zu mir in die Werkstatt geht und sagt, Herr Schleske, ich habe so geniale Ideen, ich brauche Instrumente, die gibt es noch gar nicht, können Sie mir nicht helfen? Wenn das passieren würde, dann würde ich Halleluja rufen und sagen, wir sind wieder da, wo was Neues passieren kann. Oder das, was öfter passiert ist, dass Musiker kommen und sagen, ich kann das nicht spielen, weil das Instrument nicht funktioniert, ob ich ihnen helfen kann, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, aber auf jeden Fall das. Das Phänomen ist einem Geigenbauer natürlich bekannt, aber dieser Dreiklang der Entwicklung, die Begegnungen, die die Entwicklung hervorgebracht haben, das fehlt heute oft ein bisschen. Ich möchte vier Beispiele nennen für diese lebendige Begegnung. Ich müsste mal mit Historikern reden, was sie davon halten, aber ich habe das jetzt einfach durch diese Parallelgeschichte Kunst und Wissenschaft und Kunst, Instrumentenbau, Kompositionslehre, wenn man das so ein bisschen parallel liest. Claudio Monteverdi war der Erste, der dem Geigespielen eine wesentlich höhere Virtuosität abverlangt hat, als es bis dahin üblich war, indem er als Erster die vierte Lage eingeführt hat. Monteverdi viel, viel stärkere Virtuosität war. Geboren, sein Geburtsstadt ist Cremona, das heißt die Stadt der Geigenbauer-Dynastie der Amatis. Es ist vollkommen klar, dass diese enge Begegnung, diese enge örtliche Nähe zwischen dem Komponisten Monteverdi, der gesagt hat, ich lasse mir was Neues einfallen, ich will die Musik, die Geige voranbringen in dem, was sie kann, dass diese unmittelbare Nähe zur größten Geigenbauer-Dynastie aller Zeit, zu den Amatis, natürlich die Entwicklung der Geige vorangebracht hat. Und prompt haben die Amatis sich eingelassen drauf und haben Instrumente gebaut, die spieltechnisch anders funktionieren als alles andere. Das heißt, hier war eine Begegnung, die eine Entwicklung hervorgebracht hat. Arcangelo Corelli ist für mich einer der wesentlichsten Namen der Musikgeschichte, dem Stradivari seinen großen Namen verdankt. Wenn man sich bewusst macht, dass 1670 Corelli das erste Mal in der Musikgeschichte ein Concerto Grosso geschrieben hat, das heißt Musik, wo die Geige plötzlich phasenweise für kurze Zeit heraustritt aus dem Orchester und für kurze Zeit zum Soloinstrument wird und getragen wird vom Orchester. Eine neue Herausforderung für die Geige, denn die damaligen Instrumente waren dem nicht gewachsen. Prompt auf wenige Jahre genau, ein, zwei Jahre später, verändert Stradivari, der zu der Zeit bereits im mittleren Alter war, verändert sein Modell. Das heißt, mit dem Aufkommen des Concerto Grosso fängt Stradivari an, sich zu lösen von Amati, von seinem Lehrmeister, mit diesem süßen Ton, der steilen Amati-Wölbung, der Lieblichkeit des Instrumentes und beginnt sein langes Modell zu entwickeln, das eine viel größere Tragfähigkeit und Kraft hat und so die Concerto Grossi anders rüberbringen kann. Noch wichtiger könnte sein, im Jahr 1698, Torelli schreibt das erste Violinsolokonzert. Damit würde die Geige jetzt endgültig zu einem Soloinstrument Anfang des 18. Jahrhunderts. Zwei Jahre später beginnt Stradivari das, was wir heute eine goldene Periode nennen. Das heißt, der Glanz seiner Instrumente. Zwei Jahre nachdem die Geige kompositionsmäßig zu einem Soloinstrument wurde, fängt er an, ein Modell zu entwickeln, was ein Soloinstrument ist. Die goldene Periode zwischen 1700 und 1720, die größten Instrumente, die sicher gebaut wurden in der Instrumentenbaugeschichte überhaupt, sind in dieser Zeit entstanden, in Klammern Stradivari zwischen seinem 54. und 74. Lebensjahr. Also Hoffnung für die allermeisten von uns, dass wir den Zenit unseres Schaffens noch nicht mal angefangen haben zu erreichen. Also, das heißt, er musste über 50 Jahre alt werden, um überhaupt anzufangen, in diese goldene Periode des Instrumentenbaus seines Schaffens hineinzukommen. Das heißt, durch diese Begegnung Torelli. Torelli schreibt ein Violinkonzert und das muss den Stradivari unglaublich beflügelt haben. Wenn sowas heute passieren würde, dass was Neues geschrieben wird und die Geige ganz andere Anwendungen hat, dann würden die Menschen, die heute leidenschaftlich Geigen bauen, plötzlich auch manches ändern. Also, das ist für mich faszinierend. Man muss eigentlich sagen, durch diese Begegnungen, zwischen diesem Dreiklang, zwischen den Musikern, die gesagt haben, ich kann hier zwar spielen, mich hört aber keiner, also zwischen den Instrumenten, die das nicht geliefert haben, was sie liefern mussten, die Komponisten, die was Neues geschrieben haben und die Instrumentenbauer, die sie darauf eingelassen haben, reagiert haben, ein Dreiklang, lebendiger Dreiklang, eine Begegnung, man kann es auch Krise nennen. Die Krise, dass die Instrumente das nicht leisten konnten, was von ihnen gefordert wurde. Und so könnte man weitermachen, auch der moderne Streichinstrumentenbogen, den Turt, 1747 bis 1835 hat er gelebt, entwickelt hat, wäre nie hervorgebracht worden. Diese Entwicklung ist erlitten worden durch Leopold Mozart und durch Haydn, durch die neue Violinschule. Und zwar ganz klar dadurch, dass die Geiger letztendlich zu Mozarts Vater und zu Haydn gegangen sind und gesagt haben, toll, was du schreibst, kann kein Mensch spielen. Es ist nicht spielbar. Im Barockbogen ist es nicht spielbar, dem großen, dem stärker gekrümmten, den man zum Teil sogar noch spannen musste mit dem Daumen und so, war nicht machbar, also hat Turt einen neuen Bogen entwickelt. Also was ich damit sagen wollte, die Entwicklung kommt aus Krisen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, dass Krisen manchmal notwendig sind, um das Alte in Frage zu stellen. Krisen, auch geistliche Krisen, notwendig sind, um was zu erschüttern, damit was Neues entstehen kann. Da können sicher viele von uns ein Lied drauf singen, was das heißt. Aber auch Anstöße durch die Mathematik und durch die Architektur vor allem haben die Geige in diese Blütezeit gebracht. Und zu diesem Thema Architektur der Renaissancezeit, in der die Geige so entstehen konnte, entstehen musste in diesem Wissenschaftszeitalter, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Eine der wesentlichsten ästhetischen Kurven, die in der Renaissancezeit verwendet wurden für Bögen, für Kuppeln, für Brücken, ist die sogenannte Zykloide. Die Zykloide war die häufigst verwendete Kurvenform, war im allgemeinen Wissen jedes gebildeten Menschen der damaligen Zeit vorhanden. Man hat gewusst, was Zykloiden sind. Man hat gewusst, dass die Griechen schon mit Zykloiden gearbeitet haben. Allerdings auch in der Renaissancezeit hat es noch 200 Jahre gedauert, bis man die Zykloide mathematisch beschreiben konnte und verstanden hat, was die Zykloide mathematisch ist. Aber viele, viele Gebäude, Bauwerke, Konstruktionen wurden über die Zykloide gemacht. Die Zykloide, ihr lacht nämlich noch nicht, das heißt, ihr wisst nicht, was das ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Gehört heute nicht mehr zum allgemeinen Wissen. Wissen auch sehr wenige Geigenbauer und sehr wenige Architekten, glaube ich auch, wie stark diese Zykloide eingesetzt wurde und was für eine unglaublich harmonische Kurvenform da entsteht. Die Zykloide entsteht, wenn man ein Rad abrollt auf einer Ebene und exzentrisch einsticht und den Stift mitlaufen lässt. Das heißt, das Rad war eines der wesentlichen ästhetischen Werkzeuge der Renaissancezeit, um Bögen zu spannen. Und so hoffe ich auch, dass heute das Rad ein großartiges Werkzeug ist, um Bögen zu spannen. Das Rad hier zwischen Kunst und Spiritualität, also auch heute eine wunderbare Verbindung entsteht zwischen Kunst und Spiritualität durch das Rad. Und deswegen wollte ich jetzt mal demonstrieren, wie das funktioniert mit dem Rad und wie es eingesetzt wurde. Sehen wir, wenn der scharf wird, dann sind wir. Genau, okay, super. Hier ist also das Rad. Achso, halt das Rad, sieht man da unten? Ich mach's mal da unten. Wir brauchen ja das obere. So, genau. Geht's? Man nimmt das. Danke also jetzt schon meinem Assistenten, hervorragende Arbeit. Ich stehe davor. Also ich habe das jetzt auch noch nicht live gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Also ich steche jetzt quasi, ohne dass ich das verdecke, mit meinem Finger hier rein und rolle das jetzt hier ab. Und rolle noch ein bisschen weiter, dann kommt die nächste Zykloide. So. Also, super. Vielen Dank. Das ist eine Zykloide, eine gigantisch harmonische Form zwischen der Hohlkehle, die da entsteht, und dem Bogen. Die hat auch eine physikalisch hochinteressante Anwendung. Die Zykloide ist nämlich, wenn man eine Höhe überwinden muss. Man sagt, ich habe zum Beispiel hier einen Meter Höhe und überlege mir, welche Form muss ich entwerfen, um möglichst auf der kürzestmöglichen Zeit die Kugel von hier nach darüber zu rollen. Also muss ich sie steil runterrollen, dass sie sehr schnell wird und dann flach werden, dass sie ausrollen kann? Soll ich sie gerade runterrollen lassen? Soll ich sie erstmal flach und zum Schluss beschleunigen? Wann, welche Kurvenform bewirkt, dass die Kugel am schnellsten ankommt? Die Zykloide. Die Zykloide ist die Kurve, bei der eine Kugel am schnellsten von Punkt A nach Punkt B eine Höhe überwindet. Es wurde über 100 Jahre lang ein weltweiter Mathematiker-Wettstreit ausgelobt, welcher Mathematiker als erstes die mathematische Funktion der Zykloide rauskriegt. Und die waren ja schon richtige Cracks, aber haben sich ungefähr 100 Jahre lang die Zähne ausgebissen, bis Leibniz dann der Erste war und Galilei war ungefähr auch. Die haben dann, das ist so eine trigonometrische Funktion, wo ein paar Faktoren mit drin sind, und haben dann rausgekriegt, wie die Zykloide mathematisch ist. Das war so interessant für die Leute, weil jeder hat mit Zykloiden gearbeitet. Es ist die ideale Form. Er hat mit Zykloiden gearbeitet, hat aber nicht verstanden natürlich, wie die Zykloide mathematisch funktioniert. Ich habe jetzt, worauf ich natürlich hinaus will, das setze ich jetzt voraus, was natürlich ein bisschen voreilig ist. Die Geigenbauer der damaligen Zeit haben ihre Wölbungen konsequent nach Zykloiden entwickelt. Amati, Stradivari, Guarneri. Das Einzige, und das ist fantastisch, diese ideale Form, dieses Gesetz, dieses harmonische Gesetz, Grundgesetz für alle Wölbungen der damaligen Zeit, für alle Kuppeln, für alles, was gemacht wurde, die Zykloide. Die einzige Entscheidung, die man zu treffen hat, ist der Umriss der Geige in Bezug zur Hohlkehle, zum Hohlkehlminimum, an welcher Stelle möchte ich das hinlegen. Also man hat, Amati hat zum Beispiel Wölbungen gemacht, wo er...
Nein, das ist besser.
Amati hat Wölbungen gemacht, wo er die Hohlkehle sehr weit nach außen gelegt hat, den Umriss sehr viel weiter nach innen gezogen hat, der Zykloide. Guarneri, Stradivari war in der Mitte. Bei Stradivari kann man, wenn man das mal nachvollzieht und ein paar Stradivaris untersucht, kann man feststellen, dass das Zykloidenminimum genau auf der Umrissaußenlinie liegt. Guarneri, der sich noch weiter entfernt hat von Amati und vom Klang Amatis, hat dann Instrumente gebaut, bei denen der Umriss außerhalb des zykloiden Minimums liegt, hat dann größere Räder dafür verwenden müssen und hat dann seine Guarnier-Wölbungen, die viel voller sind, gemacht. Und damit, das ist das Entscheidende, über die Zykloide den Klang der Instrumente bestimmt. Das heißt, Amati hat sehr stark diesen süßlichen Ton, dieses liebliche, auch wenn man die Musikkritik der damaligen Zeit liest, was das musikalische Ideal der Instrumente war, die Süße, die Lieblichkeit, das Helle. Das haben die Amati, die Steigewölbungen, Amati-Wölbungen, aber mit einer Zykloide geschafft. Guarneri, der das extremste Gegenstück dazu ist, auch heute, man kann gerade sagen, die Entwicklung war von Amati über Stradivari heute sehr stark dieses fast archaisch kraftvolle Guarneri, diese Tiefe im Klang, der Bauch, was unheimlich kraftvolles im Ton, auch was Dunkles noch mit dabei, ist auch über Zykloiden, aber eben mit dieser Entscheidung, der, geht's noch? Ne? Geht nicht mehr? Also, dann rede ich so lange hier weiter. Habe ich es ausgemacht? Nein. Es ist an, aber rot. Okay, dann mache ich da weiter. Kann ich das in die Hand nehmen? Ja, ich kann das notfalls. Also, wenn ich es in die Hand nehme. Gut. Also. Gibt es mal raus, das hängt mit dem Kabel. Also, was ich sagen will über die Wölbungsform, die Entscheidung, wie ich die Wölbung hineinlege, wenn ich aus dem massiven Holz heraus die Geige färbige Abstecher hole, darüber bestimme ich die Klangfarbe des Instruments. Das ist natürlich ganz, ganz gravierend. Und das sind typische Unterschiede zwischen diesen Amati, die mehr die Süße haben, und die steilere Wölbung mit der großen ausladenden Hohlkehle zwischen Stradivari, der unheimlich harmonisch das in die Mitte auslaufen lässt, und Guarneri, der den Bogen noch viel weiter spannt. Jetzt für heute Abend, ich mache das so ausführlich, weil ich einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle versuchen möchte, erklärbar oder rüberzubringen. Die Zykloide war in der damaligen Zeit, wenn wir uns alles anschauen, wie gearbeitet wurde, in Florenz, die Ponte di Mezzo zum Beispiel, die Brücke ist eine Zykloide. Galilei hat mit dem Architekten zusammengearbeitet und hat die Konstruktion dieser Florentiner Brücke über Zykloiden genau so entworfen. Die sind alle nur noch auf Zykloiden abgefahren. Das heißt, die Geometrie, die geometrischen Grundgesetze waren fundamental entscheidend für alle Architekten und auch für alle Künstler, die sich konsequent mit Proportionen beschäftigt haben, mit Perspektiven beschäftigt haben. Das finde ich interessant, dass Wissenschaft und Kunst so eng zusammen waren. Also wenn wir zum Beispiel an Albrecht Dürer denken, Dürer hat da nicht nur fantastische Bilder gemalt, sondern hat drei Grundlagenwerke geschrieben, drei Bücher, die jahrhundertelang für die Künstler auch maßgeblich waren, über menschliche Proportionen, über Befestigungstechnik und über Perspektive, hat die ganzen theoretischen Grundlagen seiner Kunst in seinen Büchern geschrieben und hat damals bis an die äußersten Grenzen der Mathematik gegangen und hat sogar Kepler und Galilei maßgeblich beeinflusst. Dürer hat die Mathematiker beeinflusst durch seine Werke. Das heißt, diese enge Verbindung Kunst und Wissenschaft, die ist mir einfach wichtig. Das konkrete Beispiel der Zykloide ist, dass die Geigenbauer der damaligen Zeit auch von den Architekten abgeschaut haben, wie man schöne Wölbungen macht, haben sicher zunächst mal noch nicht begriffen, dass es akustisch so genial ist, was sie machen. Es war einfach schön. Interessant ist, wenn man es akustisch untersucht, dass das, was ein schöner Körper ist, oft auch einen interessanten und tollen Klang ergibt. Dass also diese Skulptur, das Holz, zum Schwingen gebracht wird und eine Verwandlung stattfindet von der äußeren, sichtbaren Schönheit zur Klangschönheit, zur Klangskulptur. Ich habe hier mal nur, um das ein bisschen zu beweisen, eine der tollsten Geigen, die ich bisher analysiert habe, eine Guarneri del Gesù. Ganz großartige Solistengeige, 1733 gebaut, habe ich auch analysiert in der Werkstatt und habe hier rot mal aufgezeichnet, die auf Zehntelmillimeter genaue Messwerte der Wölbung, also die Wölbung gemessen, und schwarz ist genau das, was ich gerade gemacht habe, das abgerollte Rad. In dem Fall aber nicht mit dem Rad, sondern natürlich über die Formeln, über den Computer gerechnet, weil jetzt die Formeln ja dank Leibniz bekannt sind mittlerweile. Also das heißt, man sieht die Übereinstimmung hier unten auch, das sind die fünf Breiten, die Quintas, das heißt, das nennen die Italiener das, die fünf Wölbungsbreiten. Hier unten in den Ecken, in der Mitte, im C-Bügel oben und in der oberen Breite, das heißt die fünf Querbreiten, die die Deckenwölbung sehr stark charakterisieren, sieht man hier in der oberen und in der unteren Wölbung sehr genau eine hohe Treue. Das heißt, Guarneri hat seine Instrumente ganz klar sehr eng an dieses ideale harmonische Gesetz angelehnt. Hier auch habe ich das mal eine Komplettwölbung mit Zyphoiden zusammengesetzt. Sieht man die Gesamtwölbung mit den Hohlkehlen, die Gesamtdeckenwölbung nach Zyphoiden. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ein Gesetz. Ein knallhartes, gigantisches, fantastisches, unzerbrüchliches, undiskutierbares Gesetz. Es gibt nichts drüber. Man kann nichts Schöneres machen. Das war die Überzeugung der Geigenbauer, der Genies wie Stradivari, Guarneri, Amati, alle waren davon überzeugt, es gibt nichts Besseres. Sonst hätten sie ihre Geigen nicht in dieser Treue, es ist nämlich richtig schwer, nach Zyphoiden zu arbeiten, in dieser Treue gebaut. Das heißt, es gibt ein Gesetz. Das Gesetz ist ideal, die ideale Form. Und ich möchte es jetzt mal vergleichen und hoffen, dass es im Abend noch klarer wird, was ich damit meine. Dieses Gesetz, die ideale Form, übertragen und verstehen als das, was das Neue Testament Gesetz nennt. Was Paulus das Gesetz nennt. Wenn das Neue Testament vom Gesetz redet, dann sagt Paulus im Römerbrief im 7. Kapitel, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz. Da denkt man ja sofort zu Recht an das Alte Testament. Und sagt Paulus, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Im 1. Timotheusbrief sagt Paulus, das Gesetz ist gut, wenn man es richtig, für jemanden, der es richtig verwendet. Das Gesetz ist gut, wenn es recht gebraucht wird, 1. Kapitel Timotheusbrief. Das heißt, das vollkommene Gesetz, die Zyphoide, der vollkommene Körper, die vollkommene Form. Gleichzeitig sagt der Galaterbrief, das Gesetz ist ein Fluch. Redet im 3. Kapitel vom Fluch des Gesetzes. Wie kann was heilig und vollkommen sein und gleichzeitig ein Fluch? Was heißt das für unseren Glauben? Für unseren Umgang mit uns selbst, für unseren Glauben an Gott. Und das möchte ich heute und hoffe, das soll jetzt mal im Hinterkopf einfach stehen, dieser Widerspruch, der soll sich nachher auflösen, weil ich glaube, dass dieser Widerspruch im Geigenbau fantastisch erkennbar wird, wie das Gesetz einerseits ein Fluch sein kann und andererseits heilig und vollkommen. Also das soll jetzt mal im Raum stehen bleiben vorerst. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Also an der Stelle, das war jetzt dieser kleine Ausflug in die Geschichte der Geige, um an diesem Punkt zu enden, es gibt ein vollkommenes Gesetz. Wenn man akustisch die Geigen untersucht, solche phänomenalen Instrumente wie diese Geige von Guarneri del Gesù, eine der größten Solistengeigen in Süddeutschland sicher, die überhaupt da ist, dann verschiedene Stradivaris, dann ist es für mich faszinierend, Akustik ins Spiel zu bringen, die akustische Forschung. Man müsste nämlich weitergehen, wenn man jetzt das 18. Jahrhundert, diese Glanzzeit des Geigenbaus verlässt. Eine der phänomenalen Fragen ist ja, wie konnte eigentlich diese Kunst verloren gehen? Wie konnte diese lebendige Tradition abreißen? Warum ging es nicht weiter? Warum der ganze Murks, der danach gemacht wurde? Man kann feststellen, dass im 19. Jahrhundert dann nämlich plötzlich nach 3 Jahrhunderten, wie diese enge Verbindung aus Wissenschaft und Kunst, dass sich Wissenschaft und Kunst getrennt haben, getrennte Wege gegangen sind. Im Geigenbau, in der Entwicklung, sieht man sehr stark, die ganze Energie, die ganze Gedankenarbeit, die ganzen Visionen der Geigenbauer waren nur noch dahin bestimmt, wie man besonders rationelle Instrumente herstellen kann. Es kam die industrielle Revolution. Und zwar dann schick, kann man an den Geigenzetteln, sieht dann jeder Geige einen Zettel drin, war dann schick, wenn man die Geige reinschreiben konnte, Fabrik. Also das war der moderne Geigenbauer, der reinschreiben konnte, ich bin nicht ein Handwerker, ich habe eine Fabrik. Der hat eine Vision gehabt, der hat nämlich viel schneller und viel rationeller Instrumente bauen können. Das war also die Vision. Gleichzeitig hat die Wissenschaft sich auch abgekoppelt von dieser engen Anbindung und hat, man muss sagen, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Akustiker, der Akustik, die Väter. Die Vätergeschichte der Akustik, Helmholtz, Chladni, Fourier, diese ganzen großen Namen, die haben die Grundlagen der Akustik im 19. Jahrhundert entwickelt, die theoretischen Grundlagen, die bis heute gültig sind. Fourier, das ist sehr interessant, hat 1822, war ein französischer Adliger, dem irgendwie langweilig war, der hat Mathematik gemacht und hat einen Algorithmus entwickelt, den man heute die Fourier-Transformation nennt. Das war einfach eine Spielerei, nämlich, wie kann ich ein Zeitsignal in ein Frequenzsignal übertragen? Völlig ohne jede Anwendung, einfach die Spielerei, wie kann ich das aus zwei, das sind zwei Welten, wenn man das betrachtet, dass man ein Signal im Zeitbereich anschauen kann und genau das gleiche passieren, genau das gleiche Geschehen auch im Frequenzbereich anschauen kann, also mit völlig verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache schauen, ist ziemlich kompliziert mathematisch, er hat es entwickelt 1822, war völlig bedeutungslos und erst 1970, 150 Jahre später, durch die Entwicklung der Computertechnik, ist die Fourier-Transformation heute der weltweit wichtigste Algorithmus in der Ingenieurwissenschaft schlechthin. Das heißt, er hat 150 Jahre früher was entwickelt aus Spielerei, aus Leidenschaft, mathematisch gespielt. 150 Jahre lang war das einfach nur akademisch. Man hat gesagt, alles ja nett, aber was wollen wir damit? 150 Jahre später wird der Computer erfunden und heute ist Fourier-Transformation einfach nicht mehr wegzudenken aus allem, aus jeglicher Analyse von Strukturdynamik, von allem. Boeing könnte keine Flugzeuge bauen, NASA hätte keine Raketen bauen können ohne Fourier-Transformation. Das heißt, ohne die Struktureigenschaften, die Schwingungseigenschaften dieser Strukturen zu analysieren. Und diese Fourier-Transformation habe ich dann auch das Glück gehabt, während meiner Zeit als Geigenbauer, wo ich 2 Jahre in so einem Forschungsprojekt arbeiten konnte, einen ganz großartigen Mentor hatte, einen der bedeutendsten lebenden Akustiker unserer Zeit, der mich da eingeführt hat in das Ganze. Im großen Institut konnte ich da arbeiten, hatte ich also auch so einen Analysator, hat damals noch 80.000 Mark gekostet, auf meiner Werkbank stehen und konnte die Fourier-Analyse anwenden. Da waren wir die ersten weltweit, die das auf die Geige angewendet haben und die Schwingungseigenschaften der Geige sichtbar gemacht haben. Also erstmalig nicht nur gefragt haben, wie klingt die Geige, sondern wie funktioniert das Ganze. Also die Neugier, und das ist, muss ich sagen, das ist das Grundgesetz meiner Arbeit, zu unterscheiden zwischen Akustik und Klang. Und das sind 2 Hemisphären, das sind Welten dazwischen und das darf man nicht verwechseln. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist nur wichtig, das wieder zusammenzuführen, zu sagen, Akustik und Klang, beides zusammenzuführen, aber zu unterscheiden. Gut, vielleicht, wie ich das im Einzelnen mache, können wir jetzt einen kurzen Videobeitrag, der Evangeliumsrundfunk hat, freundlicherweise vor kurzem einen kleinen Film bei mir in der Werkstatt gemacht. Und da ist 1,5 Minuten so ein kleiner Einblick, der ein bisschen die Werkstattmethoden, diese akustischen Methoden von mir vermittelt über diese Akustik der Geige. Der Ton? Der Ton ist an?
Kommt, ja. 1000 Fichten ist nur eine es wert, dass sie für den Bau von Geigen verwendet wird. Martin Schleske ist Geigenbaumeister und Diplomphysiker aus München. Er sucht regelmäßig selbst das passende Holz für seine Instrumente aus. In seinem Lager warten edle Stücke, die im Jahre 1840 geschlagen wurden, bis er sie zu Geigen formt. Das Maß aller Dinge im Geigenbau sind die Meisterwerke von Stradivari oder Guarneri. Was vor 300 Jahren für diese Meister Intuition war, wird bei Schleske durch physikalisches Wissen vertieft. Mit Schwingungsanalysen kommt er dem Geheimnis der Originale auf die Spur. Schleske hat das Verfahren aus der Luft- und Raumfahrttechnik übernommen. So schafft er es, mit wissenschaftlichen Methoden und handwerklichem Können Klangkopien der berühmten Geigen herzustellen. Schleske verleiht mit seinem Wissen auch seinen eigenen Instrumenten den einzigartigen Klang, den nur eine echte Schleske hat. Dazu kann der Geigenbaumeister nicht einfach eine Schablone aufs Holz legen. Er muss sich ganz individuell auf die Fasern einlassen, um den besonderen Klang herauszuholen. Je nach Holzstruktur muss er die Wölbung bei jeder Geige etwas anders herausarbeiten. Auch die Dicke des Holzes muss er jedes Mal anpassen. Selbst den Umriss kann er nicht starr nach einer Vorlage festlegen.
Das irritiert, wenn das zweimal ist. Okay. Gut. Also das ist ein kleiner Einblick für die akustische Vorgehensweise. Ich habe da auch noch ein paar Folien dabei, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Also ich bleibe noch ein bisschen bei der Akustik, bevor ich zu dieser Frage des Klanges komme. Hier ist ein Beispiel für die Schreiber-Stradivari, eine der schönsten Stradivari 1712. Pinchas Zuckermann hat die sehr lange gespielt mit Jacqueline Desprez und Daniel Barenboim in den 70er Jahren. Gibt es tolle Aufnahmen mit der Geige, wo er diese Klaviertrios gespielt hat, auch dieser Geige. Die habe ich sehr lange in der Werkstatt immer wieder gehabt und konnte da sehr interessante Dinge dran analysieren. Das ist so ein Programm, was ich dann weiterentwickelt habe aus dieser Modalanalyse, wo man jetzt die Schwingungsformen der Geige sichtbar machen kann. Man muss sich das vorstellen, das hat eine eigene Ästhetik, finde ich, alleine diese Schwingungen. Das ist jetzt keine Berechnung, sondern ist eine reine Messung am echten Instrument. Das heißt, die blauen Bereiche schwingen gegen die roten Bereiche. Das heißt, Man erkennt hier, das ist der Bassgeige, man erkennt an Höhenlinien, kann man richtig die Berge abzählen, wie die Geige pulsiert und schwingt, diese Schwingung. 448 Mal pro Sekunde ist diese Schwingung. Das heißt, man sieht hier, es ist ein Schwingungsbauch, wo eine sehr starke Amplitude ist. Hier die Knotenlinien, wo das Ganze in Ruhe bleibt. Auch hier kann man das erkennen, das ist die Hauptkorpusresonanz für die Cellisten unter uns, ist das der Grund für den Wolfston, das das Cello hat. Das Cello hat genau die Resonanz, die Wölfe verursacht. Hier die Schwingungsform dafür. Das heißt, man kann hier einen klanglichen, akustischen Fingerabdruck von dem Instrument analysieren und jedes Instrument ist hier genauso einmalig, wie es keinmal zwei gleiche Fingerabdrücke gibt. Das heißt, jedes Instrument hat absolut unverwechselbare Eigenschwingungsformen, die man so analysieren kann und dadurch was begreifen kann von den Instrumenten. Das ist dann bei höheren, es gibt einen Künstler, den ich neulich kennengelernt, also vor einer Weile kennengelernt habe, der hat die Schwingungsformen gesehen und hat gesagt, Mann, das wäre doch was für ein Glasfenster und wollte gleich da welche bekommen und wollte das dann gleich als Skulpturen quasi umsetzen, finde ich eine klasse Idee, ich hoffe, er macht das auch mal. Also, das heißt, weil doch die Schwingungsformen selber in sich schon eine gewisse Ästhetik haben. Hier ein fantastisches Geheimnis von Stradivari, eines von vielen Geheimnissen. Es gibt nicht das eine geheime Stradivari, es ist Blödsinn, es sind 30 Geheimnisse oder 32 Geheimnisse oder so in der Größenordnung. Das heißt, es sind viele Geheimnisse, warum seine Geigen so fantastisch klingen. Ein Geheimnis ist hier, dass er eine sogenannte Quadrupolresonanz, wo normalerweise Auslöschungen sind zwischen den gegenphasigen Schwingungsbräuchen, so geschickt diesen Schwingungsbauch bevorzugt hat und hervorgebracht hat, dass diese Resonanz, die normalerweise keinen Schall abstrahlen könnte, weil Kurzschlüsse entstehen, weil die Luft sich nur hin und her schiebt, kurz geschlossen wird, dass diese Resonanz plötzlich in den ganz wichtigen, in diesem A-Bereich, also diesem hellen Klang, diesem italienischen A, stark abstrahlt. Also gibt es viele Kleinigkeiten, die wichtig sind, wo man sich staunt, dass sie das ohne Modalanalyse alles so genial gemacht haben. Das ist eigentlich die interessanteste Frage daran. Was für mich wichtig ist an diesen Instrumenten, ist, wenn ich solche fantastisch klingenden Geigen da habe, die klingen natürlich nicht auf Knopfdruck. Ihr kennt ja die Geschichte von Heifetz, oder? Das ist immer die ewige Diskussion zwischen Geigern und Geigenbauern. Woran liegt es, wenn es gut klingt? Liegt es am Geiger oder liegt es am Geigenbauer? Und da hat jeder so seine eigene Meinung. Und Heifetz wurde dann mal nach einem Konzert völlig euphorisch von einem Zuhörer bejubelt und sagt, oh, Maestro, Ihre Geige klingt so fantastisch. Seine Guarneri 1742 klingt so fantastisch. Daraufhin nahm Heifetz die Geige an sein linkes Ohr und hat gesagt, ich höre nichts. Drückt natürlich viel aus. Nur ich als Geigenbauer darf natürlich, wenn es nicht gut klingt, nicht sagen, naja. Also von daher, es hat schon jeder seinen Job zu erfüllen. Gut, was mir wichtig ist, ist, wenn ich Instrumente baue, anzuknüpfen letztendlich nicht an die heutige Tradition, das heißt an dem, was ich heute lernen kann von Lehrmeistern, sondern anzuknüpfen im Grunde ans 18. Jahrhundert, als die Tradition noch lebendig war. Das heißt zu lernen von den großen Meistern damals. Und das heißt, diese ganze Modalanalyse oder Spektralanalyse ist unheimlich interessant, weil das sowas ist, als ob ich den Meistern über die Schulter schaue. Und sehe, Stradivari hat es ganz anders gemacht als Guarneri, sind beides fantastische Geigen, aber unterschiedlich. Und für mich selber, wenn ich eine Geige baue, ist das Spannendste daran, die Momente, wo ich merke, ich komme in so einen Zwang. Also irgendwas passt mir jetzt überhaupt nicht. Es kommt so ein Zwang. Und der ist deswegen interessant, der Zwang, weil das die Momente sind, wenn ich wirklich in einer Arbeitsphase bin und sage, ich arbeite 2 Jahre lang wie in der Werkstatt von Stradivari nach seinen Methoden, nach seinem Resonanzprofil, nach seinem Klangprofil, nach seiner Wölbung. Und ich versuche mein Instrument in seiner Schule hineinzugeben und zu lernen als ein Schüler. Und plötzlich merke ich, das gibt es doch gar nicht. Ich vergleiche das, was er gemacht hat und was ich jetzt machen will. Und ich merke, ich möchte es ganz anders machen. Ich würde es auch anders machen. Es ist dann so, als ob er mir auf die Schulter klopft und sagt, nee Junge, bei mir geht es anders. Du musst anders arbeiten. Das heißt, dieser Zwang, der zwingt mich zu lernen. Und wenn ich bei Guarneri bin, lerne ich was ganz anderes. Das heißt, so zu lernen, in so einem bestimmten Zwang das eigene zu verleugnen, eine Zeit lang zu verleugnen, bis man die eigene klangliche Handschrift findet, zu sagen, ich lerne hier ganz bewusst. Ich habe das dann nur, um es kurz anzudeuten, ich darf jetzt nicht vergessen, dass es keine Akustiktagung ist, aber die Sachen sind einfach spannend. Ich habe dann mit noch anderen Firmen gemeinsam, war ich vor einiger Zeit 2 Jahre in einem Forschungsprojekt, das die EU gefördert hat und konnte dann, was wirklich faszinierend ist, diese ganzen Schallanalysen, das heißt die physikalischen Analysen, übertragen oder noch weitergehen und fragen, wie was passiert im Ohr. Und da unterscheidet man heutzutage die Physik und die Psychoakustik. Das heißt, die Physik, das sind messbare physikalische Reizgrößen. Die Psychoakustik, da spricht man von Empfindungsgrößen, von der Empfindung, etwas ganz anderes. Das heißt, Psychoakustik fragt, wie wirkt ein bestimmter Schall im Ohr, was passiert. Und da gibt es fantastische, durch die Behindertenforschung, durch die Schwerhörigkeitsforschung, gibt es mittlerweile fantastische Ergebnisse, die vieles davon zeigen, wie der Mensch eigentlich hört und wie man Leuten helfen kann, die schlechter hören. Also man kann diese ganzen Ergebnisse aus dieser Medizin übertragen auf die Art, mit solchen Klängen umzugehen. Und dann habe ich, um das mal zu zeigen, hier so ein... Hier sieht man es auf einer farbigen Landkarte. Hier oben, das ist Physik. Das ist das Resonanzprofil, das sind Resonanzen. Hier aber, das ist das psychoakustische Erregungsmuster des Innenohres. Das heißt, hier sieht man an Farben dargestellt, wie unser Innenohr, die Basilarmembran, ist ja faszinierend, unser kleines Organ hier. In der Basilarmembran haben wir diese Schnecke, also diese im Innenohr ist eine kleine Schnecke, erbsengroß, da wird eingerollt, ist eine Membran, Basilarmembran mit 3500 kleinen Haarzellen. Alles so groß, eingerollt, diese Haarzellen, und die geraten gewaltig, auch jetzt bei allen, in Schwingung. Und bestimmte Bereiche werden sehr stark erregt, da spricht man von Erregungsmustern. Und hier kann man jetzt sichtbar machen, die Erregungsmuster des Geigenklanges. Also das heißt, aus dieser reinen Physik sichtbar machen, wie die Geige eigentlich das Ohr erregt. Das heißt, wo wird gefeuert? Welche Nerven werden wo, wie stark gefeuert? Und wenn man das dann macht, das habe ich dann mit großer Leidenschaft so irgendwie versucht hinzukriegen, war ich danach absolut enttäuscht. Weil alle Geigen gleich aussahen. Es sah alles nach Geige aus. Die schlechteste blechern oder nasal klingende Geige sah fast genauso aus wie eine Stradivari. Ich habe daraus gelernt erstmal, dass das Auge viel zu ungenau ist. Das Auge ist nicht so genau, in diesen Dingen diese Unterschiede aufzulösen wie das Ohr. Das Ohr nimmt also Unterschiede viel empfindlicher wahr in bestimmten Bereichen, als es so ein Diagramm mit Farbunterschieden machen kann. Die große Erleuchtung kam dann für mich, als ich dann zwei fantastische Geigen genommen habe, die typischen Referenzinstrumente dieser Guarneri und Stradivari, und die Unterschiede zwischen beiden versucht habe, sichtbar zu machen. Also nicht die absolute Darstellung, sondern nur farbig sichtbar zu machen, wo sie sich wie stark unterscheiden. Und dann kommt was Tolles dabei raus. Das war dann das Ergebnis, die Schreiber-Stradivari zu vergleichen mit der Guarneri. Jetzt ist es so, alles was rot ist, da feuert die Stradivari stärker im Innenohr. Und zwar muss man sich jetzt vorstellen, das Innenohr ist hier abgerollt auf dieser Achse. Diese Gehörschnecke, die Basilarmembran innen drin, muss man sich vorstellen, als ob man die jetzt praktisch anschauen könnte, man würde sie abrollen und würde jetzt hier die 3500 Pärchen einfach anordnen und sichtbar machen. Würde dann hier eine chromatische Tonleiter spielen, dann ist alles, was jetzt rot ist, ist der Bereich, wo Stradivari stärker das Innenohr erregt, zu einem stärkeren Erregungsmuster führt. Alles, was blau ist, ist bei Guarneri stärker. Und da erkennt man ganz klar, klassisch die Unterschiede, die Guarneri. Und das entspricht tatsächlich der Hörwahrnehmung. Hat was also sieht man hier im tiefen Bereich, der tieffrequente Bereich des Ohres wird sehr stark erregt und ganz oben wieder. Und die Stradivari geht auf die Mitte. Und das ist so typisch, die Stradivari, die Schönen aus der goldenen Periode, sind Geigen, die absolut harmonisch sind, wo man das Gefühl hat, da drängt sich nichts in den Vordergrund. Also für mich, wenn ich es musikalisch ausdrücken wollte, würde ich sagen, Stradivari vom Typus. Es gibt nichts Schöneres als die Chaconne von Bach auf einer Stradivari zu hören, in nächster Nähe in der Werkstatt. Die Chaconne als ein Musikstück, Bach und Stradivari. Und zwar warum? Da würde ich sagen, es gibt für mich nur, also das ist vielleicht ein bisschen extrem die Ansicht, es gibt nur eine Möglichkeit, Bach zu spielen. Lassen wir da gerne widersprechen. Nämlich so, dass man nicht hört, wer es spielt. Dann ist es richtig. Das heißt, wenn der Geiger so bescheiden ist, dass er nicht im Vordergrund spielt. Dagegen, Guarneri ist ganz anders. Guarneri ist die pure Leidenschaft. Guarneri, das Typischste für Guarneri ist Brahms. Brahms Violinkonzert auf einer Guarneri. Die brüllt die Leidenschaft raus. Das ist ein kraftvoller Ausdruck. Stradivari hat für mich sowas wie eine, wie eine unantastbare Madonna. Die sagt, fass mich nicht an. Und hier ist die Stradivari und hier bin ich als Geiger, egal wie ich heiße. Ich kann mich nie über die Geige erheben. Dagegen Guarneri macht immer so, komm Junge, ist das alles? Jetzt aber mal los. Das ist für mich so eine eine feurige, schwarzhaarige Zigeunerin. Das ist pur Nährig. Aber man muss dazu sagen, eine mit so einem Korpus. Die steht so da und da kriegt man Angst. Und mit der muss man kämpfen. Stradivari ist eher eine unheimlich schöne, schlanke, blonde Frau, die sagt, fass mich nicht an. Also, also es gibt da immer natürlich, das bei Menschen sind so viel breiter veranlagt als Geigen, also ich will da die Kunde dem zu nahe treten, aber ich hoffe, dass zumindest die Männer ein bisschen was verstanden haben, was ich sage. Also so von der Art, und das Tolle ist, psychoakustischen Erregungsmustern des Innenohres kann man das erkennen. Also es ist toll, so mit der Akustik zu arbeiten. Das war jetzt dieser Ausflug in die Akustik. Ich möchte aber ganz deutlich machen, und da habe ich gleich ein paar Hörbeispiele, dass Klang was komplett anderes ist als Akustik. Das heißt, Klang heißt, man muss die Augen zumachen, man muss nur noch hören. Nur noch hören. Das heißt, völlig versunken sagen, alles was jetzt ist, ist nur noch hören. Ich habe nur noch zwei große Ohren und ich höre, was ist das jetzt. Und alles, was ich gelernt habe als Geigenbauer, habe ich von Musikern gelernt. Habe ich von Musikern gelernt, die sehr, sehr gut hören können und die mit einem bestimmten Leiden, mit einer bestimmten Leidenschaft und mit einem bestimmten Problem kamen und gesagt haben, das kann ich nicht mehr auf dem Instrument, was ist los? Und ich dann richtig lernen musste, was höre ich jetzt, wo ist das Problem? Das heißt, zuhören. Und auch das ist fantastisch, da möchte ich nachher ein bisschen was dazu sagen, wenn man sich mal bewusst macht, dass Zuhören was ganz, ganz anderes ist als Hören. Und da habe ich sehr viel auch geistlich gelernt, indem ich angefangen habe zu begreifen, das Wort Gottes zu hören ist das eine, aber dem Wort Gottes zuzuhören ist was ganz anderes. Also wir müssen zuhören lernen. Und dieses Zuhören lernen ist was Fantastisches, es öffnet sich eine ganze Welt. Eine Welt des Klanges. Und so im Wort Gottes, es öffnet sich eine Welt, wenn wir lernen zuzuhören. Und was dann passiert, wenn Musiker kommen mit so einem Problem, ich habe dann auch so ein Mikrofon in den Sachen auf und ich bitte dann die Leute, was zu spielen. Und dann sagen die ja, was soll ich denn spielen? Ich sage, ich muss jetzt hören. Was soll ich spielen? Und dann sage ich drei Sachen. Erstens, hört sich sehr technisch an, chromatische Tonleiter ohne Vibrato und ganz stur. Das heißt, dass ich richtiges Instrument pur erlebe, ohne dass der Musiker schon ausgleicht, was er ständig macht. Er gleicht ständig die Schwächen aus. Und wenn sein eigenes Instrument ist, hat es keine Schwächen, es wird ganz besonders gut ausgeglichen, dann klingt es unglaublich ausgeglichen, die Geige oder das Cello ist es gar nicht. Das heißt, ganz stur, die chromatische Tonleiter. Das zweite ist, dass ich die Musiker bitte, spiel irgendwas, so dass ich hören kann, warum du dieses Instrument liebst. Was ist das Besondere an diesem Cello, an dieser Geige? Und was die nicht wissen, ist dann, dass durch das Musikstück, das sie dann wählen, ich eigentlich rauskriege, was für ein Typ der Musiker ist, was er liebt. Es gibt dann Leute, die sagen, kein Problem, und dann lassen sie den Bogen auf die G-Seite, dann wird Sibelius oder irgendwas, oder César Franck, da gibt's so, oder Brahms, oder dann greifen die rein und belasten das Instrument, dass man Angst kriegt, und dann merke ich, okay, der braucht Widerstand. Der braucht Widerstand im Instrument. Man kann als Geigenbauer ein Instrument so einstellen, dass es richtig Widerstand hat. Und das braucht derjenige als Gegenüber. Das heißt, der will kämpfen. Und die Leute sind danach außer Atem, wenn sie Mendelssohn, Violinkonzert oder Brahms oder irgendwas gespielt haben, dann läuft der Schweiß und sie haben gekämpft und sind erfüllt. Das heißt, das ist ein bestimmter Typus von Mensch, der braucht eine bestimmte Geige. Und wenn die sowas spielen, weiß ich, okay, ich darf auf keinen Fall den Widerstand nehmen, ich muss auf was anderes achten. Und dann gibt es andere, die brauchen eine Viertelstunde, bis sie das erste Mal richtig Fortissimo spielen. Die tasten sich ran in den Klang, das ist unheimlich faszinierend auch. Die gehen ran, die suchen auf der E-Seite so eine Süße und sowas, so eine Modellierbarkeit im Klang und dann merke ich, ich darf dem Instrument auf keinen Fall das nehmen. Also, dass ich plötzlich eine Powergeige draus mache, indem ich einen Stimmstock hinter den stehe und das verloren geht. Das heißt, sich so drauf einzulassen auf diesen Klang. Und das dritte ist dann, dass sie was spielen sollen, dass ich hören kann, warum sie da sind. Das heißt, wo ist das Problem? Und dann müssen sie hörbar machen, übertreiben, was sie stört am Instrument, von der Klangeinstellung. Weil neben dem, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ist klar geworden, neben dem Neubau von Instrumenten, das ist das jüngste Baby, gerade drei, vier Tage erst so richtig fertig, neben dem Neubau von Instrumenten ist die Klangeinstellung von tollen Instrumenten, die man kriegt, von Musikern, die Probleme haben mit dem Instrument, so das zweite Standbein in meiner Arbeit. Und jetzt habe ich mal ein Hörbeispiel dabei, wo man was hören kann. Eins der großartigsten Celli für mich, ein Referenzinstrument für mich, an dem ich mich orientiere, wenn ich Celli baue, Francesco Goffiller, ist der Daniel Müller-Schotz, der mit dem Instrument kam. Und fantastische D- und A-Seite, nur die C- und die G-Seite waren nicht so, dass das Instrument richtig Kraft hatte. Und man muss dazu sagen, er hat damit Klaviertrio mit Lambert Orkes und Anne-Sophie Mutter in der Carnegie Hall gespielt, auf dem Instrument. Das heißt, es muss bestmöglich funktionieren. Und da hat er ein Problem gehabt. Und als er wiederkam, habe ich gesagt, wir müssen das Gleiche nochmal aufnehmen. Ich mache dann so viele A-B-Vergleiche, vorher, nachher, und lerne dadurch, wie hat es geklungen, bevor ich was verändert habe, wie klingt es danach. Und das Tolle hieran war jetzt, dass er nicht gewusst hat, dass ich schon aufnehme. Er hat sich nur warm gespielt. Und das ist dann das, wo man am besten was hört, weil derjenige nicht hinbiegt, sondern er macht einfach seine Finger warm. Und da war das die chromatische Tonleiter, die er gespielt hat, an dem man schon ganz viel hört. Und dann lasse ich auch noch kurz vorlaufen, was ich dann gebeten habe zu spielen, damit ich höre, warum er dieses Instrument liebt, warum er nicht ein anderes spielt. Und es ist schön, dieses Elgar kennt man nur mit Orchester, jetzt hört man es mal ganz nackt, nur das Instrument. Körperhafteste Klang, den ich kenne. Also es ist wie Ton in den Händen, wo man kneten kann. Das ist was wahnsinnig Körperliches. Und das ist, also das ist sehr, sehr sinnlich und sehr stark. Also das nur als ein Beispiel, wie das ist, wenn Musiker dann was vorspielen und sagen, das suchen sie und in der Richtung brauchen sie was. Was ich an der Stelle noch auch vielleicht die erste starke geistliche Analogie am Abend heute weitergeben möchte, bevor sich das nachher mit dem Gesetz und dieser idealen Form hoffentlich noch mehr aufklärt, ist: Für mich gibt es, wenn ich so arbeite mit Musikern oder an der Geige, das werden wir nachher noch sehen, habe ich ein bisschen Werkzeug dabei, gibt es immer wieder sowas, was mich elektrisiert. Momente, die was ganz Besonderes sind, das nenne ich so Offenbarungsmomente. Das heißt Momente, wo ich merke, jetzt ist plötzlich so, dass, als ob Gott zu mir spricht und mir ganz tief was klar wird, was ich eigentlich schon weiß, aber nie richtig begriffen habe. Was ich aus der Bibel kenne, aber nie so richtig begriffen habe. Und plötzlich gibt es so Momente, wo ich merke, das ist ein Offenbarungsmoment, wo was ganz tief im Herzen klar wird. Einen so einen Moment hatte ich, als ein ähnlicher Cellist, ein Solo-Cellist von der Bayerischen Staatsoper damals, der zu mir kam mit einem sehr wertvollen Instrument, auch so ein italienisches Instrument. Und er kam wie ein gebrochener, er ist auch ein älterer Mann schon, er kam wie ein gebrochener Mann in die Werkstatt. Hat das Cello hingelegt, man hat richtig gemerkt, ihm geht so wahnsinnig schlecht. Er hat gesagt, Herr Schleske, ich kann nicht mehr auf diesem Instrument spielen. Er hat es ausgepackt und er hat gesagt, was ist das Problem? Er hat das vorgespielt auf der A-Seite. Er hat gesagt, es ist zu, es ist nicht mehr auf, ich kann kein Solo mehr spielen. Und der hat einen riesen Saal zu füllen mit, was weiß ich, 2000 Leuten. Als Solo-Cellist muss er auch Solo spielen, muss er durchkommen. Er muss das Gefühl haben, es reagiert ganz sensibel auf das, was er macht. Es ist zu. Er hat gesagt, ich komme nicht mehr rein in den Ton. Das war schon mal ganz anders. Hat dann vorgespielt und ich habe das Gefühl gehabt in dem Moment, da sitzt ein zutiefst behinderter Mann. Der ist behindert. Er ist wie körperbehindert, weil seine Stimme nicht mehr funktioniert. Er kann nicht mehr das ausdrücken, was er will. Er ist so behindert an diesem Instrument. Und in dem Moment war mir so, dass Gott zu mir spricht und sagt, Martin, genau so geht es mir mit euch, meinen Instrumenten. So oft. Dass Gott behindert ist. Er fühlt sich wie behindert. Dass Gott sagt, was ist los mit dem Instrument? Warum komme ich nicht mehr in das Herz des Menschen rein? Ich komme nicht mehr in den Ton rein. Das war doch schon mal anders. Warum komme ich nicht mehr ran? Gott fühlt sich behindert mit uns als Instrumenten in seiner Hand und sagt, ich komme nicht mehr an dich ran. Was ist nur los? Das war schon anders. Diese Behinderung Gottes. Und es war so tief, so eine Leidenschaft an diese Musiker zu spüren, wo ich was von der Leidenschaft Gottes gespürt habe. Gott, der behindert ist, wenn die Einstellung des Herzens so ist, dass er nicht mehr rankommt. Und Gott respektiert unser Herz. Gott ist heilig, ein heiliger Gott. Das heißt, er hat einen heiligen Respekt vor unserem Herz, vor den Entscheidungen unseres Herzens, vor dem Zustand unseres Herzens. Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das heißt, die unmittelbarste Begegnung mit Gott, der Musiker ist, ich sein Instrument und die Einstellung des Herzens, die nötig ist, damit er hineinkommt. Und dass das Instrument in die Kommunikation, in eine ganz enge Schwingung mit Gott kommt. Das heißt, Gott respektiert unser Herz und er bricht uns nicht auf. Und so kommt Gott behindert und fragt, was ist mit der Einstellung? Da muss doch was möglich sein. Kann man da was ändern? Das ist klar, wo es hinführt, in die Umkehr. Und das ist dieser Moment der Umkehr, dass dann so ein Instrument in der Werkstatt liegt und ich dann leichtsinnig irgendwie sage, ja, das kann man schon ändern. Hab das dann da liegen, das Instrument, und denke, was hast du dich jetzt nur eingelassen? Und was soll ich denn jetzt machen? Und da hilft auch die ganze Physik nicht, weil das viel zu grob ist. Da geht es um Feinheiten, das ist wie eine Wirbelsäule, die irgendwie verrenkt ist. Da geht es um, dass der Steg ein kleines bisschen verspannt ist, der Stimmstock anders gestellt werden muss. Manchmal muss man einen neuen Steg machen. Ich hatte dann das Instrument da liegen, das Cello. 2 Stunden ist aber normal. Später ruft er an und sagt, er wollte mich jetzt also auf keinen Fall stören. Nur, also ob ich sicher sei, also er glaubt schon, dass ich es hinkriege, aber wenn ich es nicht hinkriege, ob ich das wieder so machen könnte, wie es jetzt ist. Also, dann muss man seinen ganzen Mut und sein ganzes psychologisches Laientum herholen und sagen, ja, nee, also gar keine Sorge, das wird nicht nötig sein, ich kriege das schon hin. Mach dann weiter an dem Instrument. 2 Stunden später klingelt wieder das Telefon, ja, also er wollte jetzt auf keinen Fall aufdringlich sein und mich jetzt irgendwie stören, nur er wollte mir sagen, er hatte das mal vor Jahren bei einem Geigenbauer und danach hat das Cello geklungen wie eine Kreissäge. Und ob ich wirklich sicher bin, dass das Instrument danach nicht wie eine Kreissäge klingt. Er sagt, nee, das wird nicht nach Kreissäge klingen. Und das heißt aber, das muss man jetzt wissen, die Musiker hier wissen das, die lachen ja jetzt auch bestimmt nicht, aber das heißt, der hat eine ganz spezielle Frequenz, wo man schon hinhören muss, um das zu hören, was bestimmt ist im Ton, was ihn wahnsinnig nervt. Und ein normaler, der Celli nicht auch hört, wird sagen, was, Kreissäge ist ein normaler Cello. Das heißt, es ist unheimlich sensibel, was dann im Ton nicht stören darf. Also das heißt, das ist dann schon eine ganz spannende Angelegenheit, solche Instrumente da zu haben. Das A und O, auch könnten jetzt viele Geschichten erzählen, wenn er dann kommt und wie das dann war, als er dann probiert hat und sowas. Da war noch... Also 2 Tage lang war das Instrument dann da. Ich habe einen neuen Steg gemacht und einen neuen Stimmstock und er kam dann. Und das ist dann ist man wirklich unter höchster Spannung. Weil sich natürlich dann, was sagt er jetzt? Wie geht es ihm jetzt damit? Und er genauso unter Spannung. Das ist für die Leute, wie wenn sie ihr, tatsächlich manche versprechen sich sogar und sagen, ich wollte das Instrument in ihre Praxis, in ihre Werkstatt bringen. Das kommt oft vor. Und für die Leute ist es, als ob sie ihr eigenes kleines dreijähriges Kind in Vollnarkose geben müssen. So gehen sie. Und das verstehe ich auch. Das ist ihre Stimme. Das ist ihr Körper. Das kam der zurück. Und hat dann genommen und man hofft dann, er spielt jetzt so ein bisschen ein paar Töne, er legt den Bogen und sagt, ja, vielleicht geht Gott sei Dank und so. Also was macht er? Er spielt mindestens 15 Minuten, ohne aufzuhören. Schumann, Dvorak und so. Ich werde immer nervöser, denke, ja, jetzt möchte ich irgendwann mal, was ist jetzt? Legt den Bogen weg, schaut mich an und sagt, Herr Schleske, wie finden Sie denn das jetzt? Das sind natürlich die ganz heiklen Momente. Da ist dann innerhalb von 10 Sekunden der Sendersuchlauf zwischen Ehrlichkeit und Unehrlichkeit. Und dann habe ich ihm gesagt, also die A-Seite ist viel freier. Das ist genau das, was sie suchen, was nötig ist für ein Solo-Cello. Auch die D-Seite. Die C-Seite hat viel mehr Kraft und Potenz. Da kommt man rein in den Ton. Nur auf der G-Seite habe ich das Gefühl, sie kommen nicht richtig rein.
Dann hat er richtig das Stottern angefangen und hat gesagt, woher ich das weiß. Und er hat in 35 Jahren noch niemand gesagt, wie er sich fühlt, wenn er spielt. Und das hat man tatsächlich gespürt, dass er immer auf der G-Seite, das war ihm unwohl, der hat die G-Seite nicht kneten können. Und dann hat er gesagt, ja, genau so ist es, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir 4 Stunden lang kleinste Kleinigkeiten, Stimmstock, nochmal ein bisschen verdreht, geändert und so, bis die Balance hergestellt war, dass er auch in der G-Seite so in den Ton reinkam. Aber das war eben dann dieser gemeinsame Weg, den man gehen muss. Nur dann, das reicht dann für eine Woche. Danach ist man fix und fertig. Das ist dann gut. Was ich hier eben sagen wollte, zum einen ist das Gefühl der Musiker, dieses Behindertsein, das Gefühl Gottes, diese ganz tiefe Behinderung an unserem Herzen und die Leidenschaft Gottes, die Sehnsucht Gottes, dass der Klang wieder frei ist, dass er uns modulieren kann, dass er durch uns das ausdrücken kann musikalisch, was er komponiert hat, was er sich überlegt hat in unserem Leben. Das heißt, Gott ist wirklich wie ein Musiker und wir sind Instrumente. Das heißt, diese Leidenschaft Gottes, uns zu formen, uns zu bewegen, uns dahin zu führen, uns zu modellieren, dieses Kraftvolle zu geben, wenn das nötig ist, alles das, das Süße, das Zurückhaltende, was ein gutes Instrument einfach haben kann. Das andere, was ich sagen wollte, durch Musiker habe ich unglaublich gelernt zu hören. Das war für mich eine Schule des Hörens, durch Musiker hören zu lernen. Und ich konnte das übertragen auf das Wort Gottes, auf das Hören. Und möchte hier eine kleine Anregung geben. Sieht erstmal abschreckend aus, soll aber eigentlich nur ein Gleichnis sein. Über das Hören. Und zwar habe ich das überschrieben mit der Grundwahrheit allen Hörens. Und zwar egal, ob das inspiriertes Hören ist, ob das geistliches Hören ist oder ob das tatsächliches Hören ist. Hören ist gleich wahrnehmen plus verarbeiten. Und was wir hier sehen, ist ganz stark vereinfacht, die Hörbahn. Das heißt, was passiert nach dieser Basilarmembran, dieser Erregung, die wir gesehen haben, diesem Erregungsmuster, bis diese neuronale Erregung im Gehirn verarbeitet wird. Was passiert dazwischen? Und worum es mir geht, sind nur die Zahlen. Um klar zu machen, wir haben hier in der Cochlea, das ist dieses erbsengroße Organ links und rechts, auf dieser Basilarmembran haben wir ungefähr 3000 Haarzellen, Nervenzellen. Die sind komplett verantwortlich für alle Wahrnehmung, also akustische Wahrnehmung. Alles, was wir wahrnehmen, braucht 3000 Nervenzellen. Dann auf der Hörbahn, die viel mehr ist als eine Hörbahn, da geht es nämlich um Verarbeiten, sind bis oben im ersten Kodex erreicht, das Gehirn erreicht in der ersten Stufe der akustischen Verarbeitung unseres Gehirns, sind 100 Millionen Nervenzellen beschäftigt, das zu verarbeiten, was wir mit 3000 Nervenzellen aufgenommen haben. Hier sieht man, wie sich steigert, die verschiedenen Nervenknoten oder Nervensysteme, die wir haben. Wir haben das für Richtungshören, für Phasenhören, wir können hören, wo kommt was her, wir können Tonhöhen hören und so weiter. Wird alles hier verarbeitet. Die Komplexität von 3000, schon der erste. Die erste Weiterverarbeitung 30.000, 90.000, 400.000, 500.000, schließlich die erste Stufe der Gehirnverarbeitung, 100 Millionen Nervenzellen sind damit beschäftigt zu verarbeiten. Das heißt, für mich die Frage, wenn unser tatsächliches Ohr so aufgebaut ist, dass wir mit 3000 Nervenzellen wahrnehmen, aber 100 Millionen Nervenzellen brauchen, um das zu verarbeiten, was wir gehört haben, sagt das nicht vielleicht auch was aus über die Ohren unseres Herzens? Was sagt das aus über die Hörbahn des Herzens? Was sagt es über unser geistliches Hören? Was sagt es über dieses Verhältnis, dem wir gehorchen oder nicht gehorchen, von Wahrnehmen und Verarbeiten? Wie viel Zeit haben wir, wie viel Stille nehmen wir uns, wie viel Liebe nehmen wir uns, um das, was wir geistlich wahrnehmen, vielleicht was wir zugehört haben im Wort Gottes, was wir gehört haben, was wir erleben in der Gemeinde, was wir erleben, egal wo, mit den Menschen, so vieles, was wir wahrnehmen, was auf uns einströmt, aufgenommen haben, was uns bewegt, 3000 Nervenzellen. Wie viel Energie stecken wir da rein, das wirklich zu verarbeiten? Wenn unser Ohr 100 Millionen Nervenzellen zur Verarbeitung braucht, wie viel Zeit und Liebe nehmen wir uns, das zu verarbeiten, was uns geistlich bewegt? Und das kennen wir von Jesus. Wie viel Zeit musste Jesus und hat sich Jesus genommen, um alleine zu sein, früh morgens, bevor die anderen aufgestanden sind, ging er an einen einsamen Ort, um zu beten, 3, 4, 5 Stunden lang. Warum denn? Wenn es schon Jesus nötig hatte, so stark in diesem Hören des Herzens zu leben und zu verarbeiten, um wie viel mehr wir. Das Problem ist nur, wir tun oft genau das Gegenteil und sorgen künstlich dafür, dass wir noch mehr hören. Das heißt, wir füttern uns noch mehr voll, ständig noch mehr Reiz, noch mehr hören und noch weniger verarbeiten. Und da ist der Fernseher eben eine tolle ich konnte mit dem Fernseher überhaupt nicht umgehen und meine Frau war da stinksauer, dann irgendwann mal wurde das fast so eine Ehekrise, wie mein Umgang mit dem Fernseher aussah und da habe ich dann begriffen, das Wort aus der Bergpredigt, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, dann reißt es aus und wirfst von dir. Das heißt, einschneidende Maßnahmen. Einschneidende Maßnahmen heißt, manchmal kann man sie nicht verbessern, da muss man was grundsätzlich machen. Und das hieß für mich Wertstoffhof und der Fernseher war weg. Also nur als Beispiel, dass ich halt damit nicht umgehen konnte. Was heißt es? Ich habe immer mehr, ich war abends fertig, immer mehr einfach nur in mich rein geschaufelt, immer weniger verarbeitet, immer mehr noch aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich ein Trick der Fernseher, um wenig zu verarbeiten. Man nimmt künstlich neue Geschichten auf. Man setzt sich künstlich neuen Schicksalen aus. Ich muss auch noch nicht mal die Nachrichten immer sehen. Wenn ich nur in Übermaß der Betroffenheit zurückgelassen werde, aber keine Klarheit habe, was das jetzt bedeutet, dann geht es mir schlecht. Noch schlimmer bei Filmen, bei künstlichen Schicksalen, die ich mir reinziehe, die erfunden sind. Da komme ich noch nicht mal mit meinem eigenen Schicksal, mit meinem eigenen Leben und mit den Menschen, die mich umgeben, zurecht und ziehe mir ständig neue Schicksale, neue Leben rein. Das heißt, das Hören, nur eine kleine Anregung. Das andere ist, auch das haben wir hier, habe ich auf der Folie gehabt, als Beispiel für geistliches Hören, das Richtungshören. Wir haben eine ganz, ganz komplexe Gatterschaltung in der Hörbahn, durch die wir ganz raffiniert, und das ist überlebensnotwendig für uns, ganz raffiniert hören können, wo kommt was her. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn es raschelt, ob es von hier raschelt oder von hier raschelt, weil das ist ja lebensgefährlich, wenn es da raschelt. Man weiß ja, was hinter dem Rascheln stecken kann. Da muss man also entweder kämpfen oder laufen oder irgendwas tun. Jedenfalls, wir müssen ganz schnell erkennen, wo das wilde Tier da steckt, das uns angreifen will. Das heißt, wir müssen richtungshören. Ist ein gigantisch gut ausgebildet, ist eine ganz raffinierte Schaltung zwischen dem rechten und linken Ohr, was da passiert. Deswegen diese hohe Komplexität. Deswegen die 500.000 Nervenzellen, nur um Richtungshören zu lernen. Das heißt auch da wieder, für unser Herz, für die Ohren des Herzens zu fragen, was heißt eigentlich geistliches Richtungshören? Was heißt geistlich zu verarbeiten, was wir wahrnehmen, geistliches Richtungshören? Das heißt, uns umgeben ja ständig Stimmen. Sogar Stimmen aus der Gemeinde, die sind ja oft ganz besonders verheißungsvoll oder gefährlich. Vieles ist Schmeichelei, die uns auf Abwege führt. Nicht jedes Lob ist gut. Und nicht jedes Lob ist eine Stimme, wo man sagen kann, darauf sollte man hören. Genauso ist nicht jede Kritik schlecht, ist aber erst recht auch nicht jede Kritik gut. Also dieses die ganze Frage, was ist Verheißung Gottes, was ist Versuchung? Was ist Schmeichelei, was ist Lob? Aus welcher Richtung kommt es, was mich bewegt? Noch stärker in Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken. Schwierigkeiten sind nicht immer böse. Aber was heißt es, Schwierigkeiten zu durchleben im Glauben, Krisen zu durchleben und dann zu hören, das Ohr bei Gott zu haben? Enttäuschung als ein Zeichen zu erkennen. Wir haben heute früh in der Morgenandacht von Zeichen geredet. Auch Enttäuschung kann oft ein Zeichen sein, das Gott in unser Leben reingibt. Enttäuschung, das was zerbricht, was zerbrechen muss. Und das ist so schmerzhaft. Das was zerbricht, damit Neues. Wir haben neulich darüber geredet. Also ihr müsst mit Michael und Wolfram reden über die Erfahrung mit einem von euren Projekten. Ich lasse es mal so. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Und so. Also wie manche Kinder, die man zur Welt bringt, an denen man hängt und die man liebt, wo man sagt, das ist von Gott gegeben, plötzlich einem aus der Hand genommen werden und ist nichts. Eine ganz tiefe Enttäuschung, damit was Neues kommen kann. Auch das ist Richtungshören, dass wir nicht jede Enttäuschung gleich als was Böses abtun, sondern mit Gottes zu durchleben. Also dieses, das meine ich damit, verarbeiten, was wir erleben, nicht nur hören. Aber beides, zuhören und verarbeiten als geistliches Hören. Man könnte noch viel weiter Analogien ausspinnen. Was das Ohr auch genial kann, ist eine sogenannte zeitliche Maskierung. Das Ohr ist sogar in der Lage, während es hört, zu bewerten, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und das Unwichtige, was es gehört hat, rauszuschmeißen, obwohl es bereits in der Hörbahn ist. Uns überholen zu lassen von einem wichtigeren Signal. Das heißt, es wird also unterschiedlich schnell sogar verarbeitet. Das Wichtige ist dominanter. Das Wichtige darf das Unwichtige löschen. Im Ohr. Das zeitliche Maskierung nennt man das. Also auch da wieder geistlich zu fragen, nehmen wir uns Zeit zur Verarbeitung, um zu fragen, was ist wichtig in meinem Leben. Und das heißt nichts anderes, wie viel Zeit wofür? Wie viel von meiner Lebenszeit gebe ich wofür? Dafür muss man sich Stille nehmen, hinhören, mit Gott im Gespräch sein. Das braucht alles viel Liebe und Zeit. Und wie gesagt, die Zeit hat sogar Jesus nötig gehabt. Also Richtungshören, zeitliches Hören, Maskierung, Gewichtung von was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was braucht viel Zeit, was braucht wenig Zeit. Jetzt mache ich eine kurze Unterbrechung. Das war sowieso schon viel Input. Wir gehen aber noch weiter den Weg nach innen. Wir sind immer noch haarscharf am Klang, aber schon in Richtung zum Glauben, zur geistlichen Bedeutung des Klanges, und da möchte ich noch weitergehen. Das Tolle ist aber, dass wir ein Musikstück gleich zur Entspannung, zur Verarbeitung des Gehörten haben. Da, und zwar Vivaldi, das ist ein Trio, und danach geht es weiter.